Frühbesiedlung. Die Frühgeschichte Pompeis beginnt lange vor seiner Blütezeit unter römischer Herrschaft. Bereits im 8. Jahrhundert vor Christus war das Gebiet am Golf von Neapel besiedelt, eine Region, die aufgrund ihrer fruchtbaren Böden, des milden Klimas und der Nähe zum Meer schon früh als idealer Lebensraum galt. Die ersten bekannten Siedler waren die Osker, ein italisches Volk, das zur Gruppe der italischen Stämme gehörte und in weiten Teilen Süditaliens lebte. Sie legten vermutlich die Grundstruktur eines Dorfes an, das später zur Stadt Pompeji werden sollte. Die oskische Kultur war bäuerlich geprägt mit einfachen Dorfstrukturen, die stark vom Rhythmus der Landwirtschaft bestimmt wurden. Doch das Gebiet war keineswegs isoliert. In den folgenden Jahrhunderten wurde es zum Schnittpunkt verschiedener Kulturen, die die Entwicklung Pompeis maßgeblich beeinflussen sollten. Die Griechen, die ab dem 8. Jahrhundert vor Christus begannen, Kolonien in Süditalien, der sogenannten Magna Graecia, zu gründen, hinterließen ebenfalls deutliche Spuren. Sie brachten nicht nur ihre Sprache und Schrift mit, sondern auch ihre Götterwelt, Baukunst und Handelsbeziehungen. Es ist wahrscheinlich, dass griechische Händler, möglicherweise auch Siedler, mit den Oskern in Kontakt traten und den Austausch von Gütern, Ideen und kulturellen Praktiken einleiteten. Später, im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus, geriet die Region auch unter den Einfluss der Etrusker. Diese hochentwickelte Kultur aus dem Norden Italiens war bekannt für ihre städtischen Strukturen, ihre Architektur und ihre Kunstfertigkeit in Metallverarbeitung und Religion. Auch in Pompeji finden sich später Elemente, die auf etruskischen Einfluss zurückgeführt werden können, etwa bei bestimmten Grabformen oder Tempelanlagen. Die Frühbesiedlung Pompeis war also nicht das Werk eines einzigen Volkes, sondern das Ergebnis einer über Jahrhunderte gewachsenen kulturellen Durchmischung. Die Osker legten den Grundstein, die Griechen brachten wirtschaftliche und kulturelle Impulse, die Etrusker beeinflussten das religiöse und städtebauliche Leben und die Samniten entwickelten schließlich eine dauerhafte urbane Struktur. Diese ethnische und kulturelle Vielfalt prägte Pompeji von Anfang an, eine Voraussetzung dafür, dass die Stadt später im Römischen Reich zu einer so lebendigen, offenen und vielschichtigen Gesellschaft werden konnte. Die frühgeschichtliche Phase bildet somit das Fundament für das spätere Pompeji, dessen Reichtum und Komplexität nicht zuletzt auf dieser langen Phase kultureller Überlagerung beruht. Gründung der Stadt. Die eigentliche Stadtgründung Pompeis wird von der Forschung meist ins 6. Jahrhundert vor Christus datiert, eine Zeit, in der das kampanische Tiefland unter dem Einfluss der Samniten stand. Diese aus den Bergen stammenden Volksgruppen hatten sich in mehreren Wellen aus dem Apennin nach Süden ausgebreitet und eroberten Gebiete, die zuvor von Oskern, Etruskern und Griechen geprägt worden waren. Pompeji, strategisch günstig gelegen am Golf von Neapel, wurde zu einer jener Siedlungen, die unter samnitischer Herrschaft zu einem städtischen Zentrum ausgebaut wurden. Die Wahl des Ortes war kein Zufall. Pompeji entstand auf einem kleinen Lavaplateau, das durch frühere Ausbrüche des Vesuvs entstanden war. Dieses Plateau bot natürlichen Schutz gegen Überflutungen und war gleichzeitig gut zu befestigen. Die Nähe zum Meer bedeutete Zugang zu Handelsrouten, während die umliegende Landschaft mit ihrer fruchtbaren Vulkanerde ideale Bedingungen für Landwirtschaft bot, insbesondere für den Anbau von Wein und Oliven, die später zu wichtigen Exportgütern der Region werden sollten. Die Stadtstruktur, die sich im Laufe der samnitischen Zeit entwickelte, wies bereits Elemente auf, die später auch im römischen Pompeji dominieren sollten. Eine klar gegliederte Stadtanlage mit Hauptstraßen, öffentlichem Raum, sakralen Städten und Wohnvierteln. Die ersten Tempel und Heiligtümer, von denen einige später ausgebaut oder überbaut wurden, stammen ebenfalls aus dieser Zeit. In der Anlage der Stadt lassen sich samnitische Einflüsse erkennen, etwa im polygonalen Mauerwerk der Stadtbefestigung oder in bestimmten Bauformen öffentlicher Gebäude. Während Pompeji noch nicht die Größe und Bedeutung hatte, die es später unter römischer Herrschaft erlangen sollte, war es doch bereits im 6. Jahrhundert vor Christus ein bedeutender lokaler Knotenpunkt. Die Lage an einer wichtigen Handelsroute zwischen dem Hinterland Kampaniens und den griechischen Städten an der Küste ermöglichte den Austausch von Gütern und Ideen. Auch die politische Struktur der Stadt war samnitisch geprägt. Eine eher oligarchische Ordnung, in der lokale Adelsfamilien die Führung innehatten. Es ist wichtig zu betonen, dass Pompeji zu diesem Zeitpunkt noch kein römisches Stadtbild hatte, wie wir es heute aus den Ruinen kennen. Die römische Urbanität entwickelte sich erst viel später, nachdem die Stadt in das römische Einflussgebiet geraten war. Doch bereits im 6. Jahrhundert vor Christus war Pompeji eine befestigte, organisierte Stadt mit ersten Anzeichen städtischer Infrastruktur und somit ein lebendiges Zeugnis jener kulturellen und politischen Dynamik, die das vorhellenistische Italien prägte. Die Gründung Pompejis markiert somit nicht nur den Beginn einer konkreten Siedlungsgeschichte, sondern auch den Eintritt der Stadt in den größeren historischen Rahmen Süditaliens, einer Region, die durch Migration, Eroberung und kulturellen Austausch zu einem der vielschichtigsten Räume der antiken Welt wurde. Pompeji wurde in dieser Frühphase zu einem Mikrokosmos jener Entwicklung, die später in der römischen Kaiserzeit zur vollen Entfaltung kam. Einflüsse fremder Kulturen. Die kulturelle Entwicklung von Pompeji war von Beginn an durch eine außergewöhnliche Vielfalt geprägt. Dies lag vor allem an der geografisch und wirtschaftlich günstigen Lage der Stadt im südlichen Italien, nahe dem Golf von Neapel. Pompeji lag an einer der wichtigsten Kontaktzonen der antiken Welt, dort, wo verschiedene Zivilisationen aufeinandertrafen, konkurrierten, kooperierten und einander beeinflussten. Diese Durchmischung von Einflüssen formte die Stadt über Jahrhunderte hinweg zu einem komplexen, dynamischen Kulturraum. Einen der frühesten prägenden Einflüsse übten die Etrusker aus. Bereits im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus hatten sie sich als dominierende Macht in Mittelitalien etabliert und ihre kulturelle Reichweite bis in den Süden ausgedehnt. In Pompeji zeugen archäologische Funde von etruskischer Präsenz, etwa bestimmte Bauformen, künstlerische Stile in Grabmalereien und Elemente der religiösen Praxis. Auch die frühe Organisation der Stadt, insbesondere in Bezug auf städtische Heiligtümer, deutet auf etruskisches Vorbild hin. Die Etrusker brachten zudem frühzeitig Schrift- und Verwaltungstechniken in die Region, was die Entwicklung urbaner Strukturen förderte. Gleichzeitig hatte auch die griechische Kultur einen starken Einfluss. Die griechischen Kolonien, vor allem in Kampanien und Sizilien, waren kulturelle Zentren, deren Architektur, Kunst und Philosophie weit über ihre Grenzen hinaus wirkten. Pompeji profitierte von dieser Nähe. Griechische Keramik, Skulpturen und Mosaike fanden ihren Weg in die Stadt, ebenso wie bestimmte religiöse Kulte. Besonders auffällig ist die Übernahme griechischer Architekturformen, etwa bei Theateranlagen oder Tempeln, die später in pompeianischen Bauten weiterentwickelt wurden. Auch die griechische Sprache spielte im Handelsverkehr und in der Bildung eine Rolle. Mit der römischen Expansion ab dem 4. Jahrhundert vor Christus trat Pompeji schließlich in den Einflussbereich einer weiteren, dominanten Kulturmacht. Anfangs bestand ein lockeres Bündnisverhältnis, später, nach dem Bundesgenossenkrieg, wurde die Stadt vollständig in das römische Staatswesen integriert. Der römische Einfluss zeigte sich in vielen Bereichen, der Verwaltung, dem Recht, der Sprache, dem Städtebau, aber auch im Alltagsleben. Öffentliche Bauprojekte wurden nun im Stil römischer Architektur umgesetzt, darunter Foren, Thermen und Basiliken. Latein wurde zur offiziellen Sprache, römische Götter wurden verehrt und das politische Leben wurde an römischen Vorbildern ausgerichtet. Diese kulturelle Mehrschichtigkeit blieb nicht statisch. Vielmehr verbanden sich etruskische, griechische und römische Elemente im Laufe der Jahrhunderte zu einer spezifisch pompeianischen Stadtkultur. Tempel konnten sowohl griechische als auch römische Elemente vereinen. Private Villen kombinierten samnitische Grundrisse mit römischem Luxus und griechischer Ästhetik. Die Menschen in Pompeji lebten in einer Welt, die durch das gleichzeitige Nebeneinander verschiedener kultureller Einflüsse geprägt war. Nicht als Widerspruch, sondern als Selbstverständlichkeit. Diese kulturelle Offenheit und Durchlässigkeit war ein entscheidender Faktor für die spätere Blüte der Stadt. Sie ermöglichte es Pompeji, sich als Handels- und Kulturzentrum zu behaupten und gleichzeitig ein unverwechselbares Profil zu entwickeln. Die vielen kulturellen Schichten, die sich in Architektur, Kunst, Religion und Alltag manifestieren, machen Pompeji heute zu einem einzigartigen Spiegel der antiken Mittelmeerwelt. Römische Eroberung. Im 4. Jahrhundert vor Christus wurde Pompeji, wie viele Städte Kampaniens, Teil des wachsenden römischen Einflussbereichs. Dies geschah nicht durch einen einzigen Feldzug oder eine plötzliche Eroberung, sondern im Rahmen einer schrittweisen Expansion Roms nach Süden, in der sich politische, militärische und diplomatische Mittel überlappten. Die strategisch gelegene Stadt am Golf von Neapel war für Rom von großer Bedeutung. Als Verbindungspunkt zwischen dem italienischen Kernland und den wirtschaftlich wie militärisch interessanten Regionen Süditaliens. Die Integration Pompejis in den römischen Machtbereich verlief zunächst relativ moderat. Nach der Unterwerfung im Zuge der Samnitischen Kriege, einer Serie von Konflikten zwischen Rom und den samnitischen Stämmen, wurde Pompeji zu einem sogenannten Bundesgenossen Roms. In dieser Rolle blieb die Stadt formal unabhängig, war jedoch an militärische und politische Verpflichtungen gegenüber Rom gebunden. Pompeji durfte seine eigenen Institutionen, Kultpraktiken und eine gewisse Selbstverwaltung behalten, musste jedoch Truppen stellen und sich außenpolitisch der römischen Linie unterordnen. Die Phase der Teilautonomie war für Pompeji zugleich eine Zeit der Anpassung und Durchdringung. Römisches Recht, lateinische Sprache und römische Verwaltungsformen gewannen allmählich an Einfluss, ohne die bestehenden lokalen Strukturen sofort zu verdrängen. In der Stadt entstanden neue Gebäude im römischen Stil, die Infrastruktur wurde ausgebaut und Handelsbeziehungen mit dem römischen Kernland intensivierten sich. Gleichzeitig blieben ältere Traditionen, etwa oskische Inschriften und samnitisch geprägte Architektur, weiter bestehen. Pompeji befand sich in einem kulturellen und politischen Übergang, in dem Rom zur dominierenden Kraft wurde, ohne das Lokale vollständig zu überformen. Die Integration in das römische System brachte für die Stadt auch erhebliche Vorteile. Als Bundesgenosse profitierte Pompeji vom Schutz Roms, von der wirtschaftlichen Stabilität des Römischen Reiches und vom Zugang zu überregionalen Märkten. Viele wohlhabende Bürger begannen, sich stärker an römischen Vorbildern zu orientieren, sei es in Mode, Sprache, Religion oder politischer Organisation. Auch die städtische Oberschicht suchte den Schulterschluss mit Rom, da sie sich davon wachsenden Einfluss und wirtschaftliche Vorteile versprach. Allerdings blieb das Verhältnis ambivalent. Trotz enger Bindung an Rom und zunehmender Anpassung war Pompeji nicht vollständig gleichgestellt. Die politischen Rechte waren begrenzt und die römische Kontrolle war immer präsent, nicht zuletzt durch römische Gesandte, Militärstützpunkte und wirtschaftliche Einflussnahme. Die Teilautonomie war somit ein pragmatisches Arrangement, das den Spielraum der Stadt definierte, aber auch ihre Abhängigkeit festigte. Diese Phase bildete den Grundstein für die tiefere Romanisierung der Stadt, die sich in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verstärken sollte. Pompeji wurde nicht einfach erobert. Es wurde in ein komplexes Netz römischer Herrschaft eingebunden, das Flexibilität mit Kontrolle verband. Diese Entwicklung war typisch für Roms Umgang mit ehemaligen Gegnern und regionalen Machtzentren und trug entscheidend dazu bei, dass Pompeji in den folgenden Jahrhunderten zu einer blühenden römischen Stadt heranwachsen konnte. Bundesgenossenkrieg. Der Bundesgenossenkrieg, der zwischen 90 und 88 vor Christus stattfand, war ein zentraler Wendepunkt in der Geschichte Pompejis. Der Konflikt entbrannte zwischen Rom und zahlreichen italischen Bundesgenossen, darunter auch Pompeji, die nach jahrzehntelanger Treue zum römischen Staat politische Gleichstellung forderten, vor allem das römische Bürgerrecht. Die Weigerung des römischen Senats, diesen Wunsch zu erfüllen, führte zu einem großflächigen Aufstand in Mittel- und Süditalien. Es war kein Randkonflikt, sondern ein regelrechter Bürgerkrieg, in dem sich die einstigen Verbündeten gegen Rom erhoben. Pompeji beteiligte sich aktiv an diesem Aufstand. Die Stadt stellte Truppen gegen Rom, schloss sich der sogenannten Italia-Koalition an und wurde Teil eines Kampfes, der nicht nur militärisch, sondern auch ideologisch geführt wurde, um Gleichheit, politische Teilhabe und nationale Identität innerhalb des römisch dominierten Italiens. Die Auseinandersetzungen waren brutal, das Umland verwüstet, viele Städte wurden belagert oder zerstört. Auch Pompeji geriet ins Visier römischer Gegenoffensiven und wurde schließlich von den Truppen des Feldherrn Lucius Cornelius Sulla belagert und zur Kapitulation gezwungen. Die Bestrafung folgte auf dem Fuß. Im Jahr 80 vor Christus, nach dem endgültigen Sieg Roms, wandelte Sulla die Stadt in eine römische Kolonie um. Eine Maßnahme, die in der römischen Expansionspolitik häufig als Mittel zur Kontrolle und Integration eingesetzt wurde. Pompeji verlor damit seine bisherige, teils autonome Stellung und wurde nun vollständig in das römische Staatswesen eingegliedert. Die Stadt erhielt den neuen offiziellen Namen Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum, benannt nach der Schutzgöttin Venus und Sulla selbst. Mit der Umwandlung zur Kolonie begann eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Sulla siedelte zahlreiche Veteranen seiner Legionen in Pompeji an, ein Schritt, der nicht nur der Stadtbevölkerung eine neue Zusammensetzung gab, sondern auch die politische und soziale Ordnung veränderte. Die neu angesiedelten Römer brachten ihre Sprache, ihre Gesetze, ihre Architektur und ihre Lebensweise mit. Latein setzte sich als Hauptsprache durch. Öffentliche Gebäude wurden nach römischem Vorbild errichtet oder umgebaut und das politische System wurde an die koloniale Verwaltung angepasst. Trotz der erzwungenen Eingliederung brachte die Kolonisierung auch langfristige Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung. Der römische Einfluss förderte Handel, Infrastruktur und rechtliche Sicherheit. Viele lokale Eliten passten sich an, übernahmen römische Namen und Bräuche und suchten ihren Platz in der neuen Ordnung. In dieser Zeit entstanden auch erste prächtige Villen und großflächige Bauprojekte, die das Bild Pompejis nachhaltig veränderten. Die Umwandlung Pompejis in eine römische Kolonie war damit einerseits Ausdruck harter imperialer Disziplinierung, andererseits aber auch der Beginn der römischen Hochphase der Stadt. Aus einem aufständischen, samnitisch geprägten Bundesgenossen wurde ein vollwertiger Teil des Römischen Reichs, mit allen Ambivalenzen, die dieser Wandel mit sich brachte. Verlust der Unabhängigkeit, aber Gewinn an Einfluss, Infrastruktur und Integration in ein überregionales Machtgefüge. Der Bundesgenossenkrieg war somit nicht nur ein politisches Trauma, sondern auch der Ausgangspunkt für die endgültige Romanisierung Pompejis. Römische Blütezeit. Im ersten Jahrhundert vor Christus und dem darauffolgenden ersten Jahrhundert nach Christus erlebte Pompeji seine wirtschaftlich, architektonisch und kulturell bedeutendste Phase. Eine Zeit, die heute als Blütezeit der Stadt gilt. Nachdem Pompeji zur römischen Kolonie geworden war, entfaltete sich das volle Potenzial seiner geografischen Lage, seiner ökonomischen Ressourcen und seiner neuen politischen Anbindung an das Römische Reich. Aus einer regional geprägten Stadt war ein wohlhabendes urbanes Zentrum geworden, das sowohl vom Binnenhandel als auch vom Mittelmeerhandel profitierte. Die günstige Lage Pompejis am Golf von Neapel mit einem gut ausgebauten Flusshafen am Sarno machte die Stadt zu einem wichtigen Knotenpunkt im Handelsnetz Süditaliens. Über den Fluss und die Seewege wurden Güter in die Stadt gebracht und von dort in das römische Kernland oder in andere Provinzen exportiert. Besonders bedeutend waren Agrarprodukte aus dem fruchtbaren Umland, Wein, Olivenöl, Getreide und Obst, aber auch Keramik, Fischsaußen, wie die berühmte Garum, Textilien und Handwerksprodukte. Die Stadt beherbergte zahlreiche Werkstätten, Bäckereien und Märkte, auf denen lokale und importierte Waren zirkulierten. Diese wirtschaftliche Dynamik spiegelte sich unmittelbar in der städtischen Architektur wider. Das Stadtbild Pompejis wurde in dieser Zeit von öffentlichen Großbauten, prunkvollen Privathäusern und funktionalen Infrastrukturanlagen geprägt. Neue Tempel, Thermenanlagen, Theater, Portiken, Brunnen, Wasserleitungen und gepflasterte Straßen zeugten vom städtischen Selbstbewusstsein und der Einbindung in römische Urbanitätsstandards. Gleichzeitig entstanden luxuriöse Villen mit ausgedehnten Gärten, kunstvollen Mosaiken und Wandmalereien, die den Lebensstil der wohlhabenden Schichten illustrierten. Politisch war Pompeji in dieser Zeit eng mit Rom verflochten. Lokale Eliten nahmen römische Ämter und Namen an, engagierten sich im Stadtleben und stifteten vielfach öffentliche Bauten. Inschriften belegen Wahlkämpfe, Ehrungen und Bauprojekte, die von wohlhabenden Bürgern finanziert wurden, ein Ausdruck der republikanischen und später kaiserzeitlichen Patronagekultur. Die soziale Struktur der Stadt war dabei vielschichtig. Neben reichen Grundbesitzern und Händlern lebten auch Handwerker, Händler, Sklaven, Freigelassene und Immigranten aus verschiedenen Teilen des Reiches in Pompeji. Diese Vielfalt prägte das alltägliche Leben ebenso wie die religiösen Kulte, die von römischen Staatsgöttern bis zu ägyptischen und orientalischen Gottheiten reichten. Die kulturelle Blüte Pompejis war unübersehbar. Wandmalereien in den Wohnhäusern spiegeln unterschiedliche Stilrichtungen wider, von illusionistischer Raumdarstellung bis zu mythologischen Szenen. Öffentliche Kunstwerke, Inschriften, Graffiti und Theateraufführungen dokumentieren ein städtisches Leben, das weit über bloße Existenzsicherung hinausging. Pompeji war ein Ort urbaner Identität und kulturellen Austauschs, an dem die Ideale und Widersprüche der römischen Gesellschaft wie in einem Brennglas sichtbar wurden. Diese Blütezeit wurde zwar durch das schwere Erdbeben von 62 nach Christus unterbrochen, doch selbst in den Jahren danach setzte sich die wirtschaftliche und bauliche Erneuerung fort. Viele Gebäude wurden wieder aufgebaut oder sogar erweitert, was auf die Widerstandskraft und den Wohlstand der Stadt hinweist. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus sollte diesem Aufschwung ein abruptes Ende setzen, doch die archäologischen Überreste bewahren bis heute das lebendige Bild einer römischen Handelsstadt auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Pompeji war in dieser Epoche nicht nur eine prosperierende Stadt, es war ein Spiegel der römischen Zivilisation in ihrer komplexesten und vitalsten Ausprägung. Bevölkerung. Zur Zeit des Vesuvausbruchs im Jahr 79 lebten in Pompeji nach heutigen Schätzungen zwischen 10.000 und 15.000 Menschen. Diese Zahl lässt sich nicht exakt belegen, da keine antiken Quellen eine direkte Volkszählung überliefert haben. Dennoch ermöglichen archäologische Funde, städtebauliche Analysen und Vergleiche mit ähnlichen römischen Städten eine relativ fundierte Rekonstruktion. Die Fläche der Stadt betrug etwa 66 Hektar, von denen rund 44 Hektar dicht bebaut waren, genug, um eine mittelgroße antike Stadt mit einer vielfältigen und dynamischen Bevölkerung zu tragen. Die Bewohner Pompejis waren in sozialer, ethnischer und rechtlicher Hinsicht äußerst heterogen. Die Stadtbevölkerung setzte sich aus römischen Bürgern, provinziellen Italikern, freigelassenen Sklaven und Menschen aus anderen Teilen des Mittelmeerraums zusammen. Viele Einwohner stammten aus Kampanien selbst, doch Handelsbeziehungen und kultureller Austausch hatten dazu geführt, dass auch Griechen, Syrer, Ägypter und andere Fremde dort lebten und arbeiteten. In Inschriften, Graffiti und Grabsteinen spiegelt sich diese Vielschichtigkeit wider, durch Namen, Herkunftsangaben und sprachliche Varianten. Die städtische Oberschicht bestand aus reichen Grundbesitzern, Händlern und Magistraten, die prachtvolle Villen mit aufwendigen Fresken, Atrien, Peristylgärten und Privatbädern besaßen. Diese Elite stellte zugleich die politische Führungsschicht der Stadt, organisierte Feste, finanzierte Bauprojekte und prägte den öffentlichen Raum. Viele dieser Familien waren durch Verbindungen nach Rom und in andere Teile Italiens eng in das politische und wirtschaftliche Netzwerk des Reiches eingebunden. Daneben existierte eine breite Mittelschicht aus Handwerkern, Ladenbesitzern, Bäckern, Winzern, Gastwirten, Lehrern und kleineren Kaufleuten. Diese Gruppe lebte in einfacheren Häusern oder Wohnungen über Geschäften, Tabernae, die häufig direkt an die Straße grenzten. Graffiti an den Hauswänden, darunter politische Parolen, humorvolle Bemerkungen, Liebesbekundungen oder Reklamen, zeugen vom regen Alltagsleben dieser Schicht. Eine besonders auffällige Rolle spielten die Freigelassenen, ehemalige Sklaven, die ihre Freiheit erworben hatten und nun als römische Bürger ein neues Leben führten. Viele Freigelassene engagierten sich wirtschaftlich, stiegen zu beträchtlichem Wohlstand auf und hinterließen Inschriften und Monumente, mit denen sie sich öffentlich inszenierten. Pompeji zeigt wie kaum ein anderer Ort, wie durchlässig und zugleich hierarchisch strukturiert die römische Gesellschaft war. Die größte Bevölkerungsgruppe war jedoch wohl die der Sklaven. Sie lebten in den Haushalten der Reichen, arbeiteten in Werkstätten, auf Feldern oder in Gasthäusern und hatten keinerlei politische oder rechtliche Mitspracherechte. Dennoch waren sie allgegenwärtig im städtischen Alltag, als Köche, Hausdiener, Erzieher, Handwerker oder auch als Geliebte ihrer Herren. Manche von ihnen wurden später freigelassen, was wiederum zur Mobilität innerhalb der Gesellschaft beitrug. Insgesamt zeichnete sich Pompeji durch eine hohe Bevölkerungsdichte und ein lebendiges städtisches Gefüge aus. Die Straßen waren belebt, der Lärm der Werkstätten, der Ruf der Marktverkäufer, der Geruch aus Tavernen und Thermen prägten das tägliche Erleben. Die Einwohnerzahl von 10.000 bis 15.000 Menschen erscheint damit nicht nur als demografische Angabe, sondern als Ausdruck einer hochentwickelten städtischen Lebensform im römischen Italien. Einer, die durch den Ausbruch des Vesuvs in einem einzigen Tag tragisch und abrupt zum Stillstand kam. Städtisches Leben. Das städtische Leben in Pompeji war von einer bemerkenswerten Lebendigkeit und Vielfalt geprägt. Die Stadt bot nahezu alle Facetten römischer Urbanität, von religiösen und politischen Institutionen über wirtschaftliche Aktivitäten bis hin zu Unterhaltung und privatem Luxus. Was Pompeji besonders macht, ist die außergewöhnlich gut erhaltene materielle Hinterlassenschaft, die es erlaubt, das Alltagsleben einer römischen Stadt im ersten Jahrhundert nach Christus nahezu vollständig zu rekonstruieren. Es handelt sich nicht nur um Ruinen, sondern um ein eingefrorenes Stadtbild, das in seiner Struktur, Nutzung und sozialen Durchmischung einzigartig ist. Im Zentrum der Stadt lag das Forum, der politische, religiöse und wirtschaftliche Mittelpunkt. Umgeben von öffentlichen Gebäuden wie der Basilika, Gerichtshalle, Tempeln und Verwaltungsbauten war das Forum ein Ort des Austauschs und der Machtdemonstration. Hier trafen sich die Bürger, diskutierten, handelten und nahmen an religiösen Zeremonien teil. Die wichtigsten Gottheiten der Stadt, Jupiter, Apollo, Venus, Fortuna, hatten eigene Tempel, oft mit beeindruckender Architektur und prunkvoller Ausstattung. Religiöses Leben spielte sich jedoch nicht nur in großen Kultstätten ab, sondern auch in kleinen Schreinen an Straßen oder in Privathäusern. Neben der Religion hatte der Körperkult in Pompeji einen hohen Stellenwert. Öffentliche Thermen, wie die Stabianer-Thermen, die Forumsthermen oder die später erbauten Zentralthermen, waren Orte der Hygiene, Erholung und des sozialen Kontakts. Sie bestanden aus Umkleideräumen, Warm- und Kaltbädern, Schwitzräumen, Massagebereichen und manchmal sogar kleinen Bibliotheken. Der Besuch der Thermen war für die meisten Bewohner Teil des täglichen Lebens. Männer und Frauen nutzten sie getrennt oder zu unterschiedlichen Zeiten. Auch die Freizeitgestaltung war ein zentraler Bestandteil der städtischen Kultur. Zwei Theater, ein großes Freilufttheater und ein kleineres überdachtes Odeon boten Platz für tausende Zuschauer. Hier wurden Komödien, Tragödien, Musik und Pantomimenvorstellungen aufgeführt. Darüber hinaus verfügte Pompeji über ein Amphitheater, eines der ältesten im Römischen Reich, in dem Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen stattfanden. Diese Veranstaltungen waren populär und wurden häufig durch lokale Sponsoren finanziert, die sich auf diese Weise gesellschaftlich positionierten. Das alltägliche Leben spielte sich aber vor allem in den Straßen, Werkstätten und Tavernen ab. Pompeji war durchzogen von einem dichten Straßennetz mit gepflasterten Wegen, Zebrastreifen-ähnlichen Trittsteinen und Wasserleitungen. Werkstätten produzierten Brot, Wein, Kleidung, Schmuck, Amphoren oder Metallgegenstände. Bäckereien mit Mahlsteinen, Öfen und Verkaufsflächen sind ebenso erhalten wie Färbereien und Schusterläden. In den Straßen reihten sich Tavernen, Garküchen und kleine Geschäfte aneinander, oft mit farbigen Wandmalereien, Werbeschildern oder Preistafeln. Ein besonderes Element des städtischen Lebens in Pompeji war die offene Präsenz von Sexualität. Bordelle, erotische Wandmalereien und eindeutige Graffiti gehörten zum Stadtbild. Das berühmteste erhaltene Lupanar, ein mehrstöckiges Freudenhaus mit nummerierten Zimmern und erotischen Fresken, zeugt von der Institutionalisierung von Prostitution, die im Römischen Reich nicht tabuisiert, sondern als wirtschaftlicher und sozialer Bestandteil akzeptiert war. Das soziale Gefüge Pompejis war in diesem urbanen Raum allgegenwärtig. Reiche lebten in prächtigen Villen mit Wandmalereien, Innenhöfen und Springbrunnen. Ärmere Familien hausten in kleinen Ein- oder Zweiraumwohnungen, teils oberhalb von Läden. Zwischen ihnen bewegten sich Händler, Sklaven, Handwerker, Priester, Gladiatoren, Kinder und Bettler. Öffentliche Graffiti, Wahlwerbung, Spottverse, Liebeserklärungen geben einen direkten Einblick in das Denken, Fühlen und Streiten der pompeianischen Gesellschaft. Pompeji war somit nicht nur eine gut funktionierende antike Stadt, sondern ein komplexer, sozial lebendiger Raum, in dem das römische Ideal von Civitas, der aktiven, kulturell geprägten Stadtgemeinschaft, in voller Ausprägung sichtbar wird. Es war eine Welt aus Stein, Farben, Stimmen und Düften, ein Alltagsuniversum, das durch die Katastrophe des Vesuvausbruchs wie in einem Momentbild erhalten blieb. Wirtschaft. Die wirtschaftliche Stärke Pompeis beruhte auf einer klugen Kombination aus fruchtbarer Agrarwirtschaft, geschicktem Handwerk und florierendem Seehandel. Diese drei Säulen machten die Stadt zu einem regional bedeutenden Zentrum des Wohlstands im römischen Italien. Ihre Lage am Golf von Neapel, nahe der Mündung des Sarno-Flusses, bot ideale Voraussetzungen für Handel und Transport, während das vulkanisch geprägte Umland hervorragende Bedingungen für den Anbau von Nutzpflanzen lieferte. Die Landwirtschaft war das Fundament der pompeianischen Ökonomie. Die Böden rund um die Stadt, angereichert durch Jahrtausende vulkanischer Aktivität, waren besonders fruchtbar. Wein und Olivenöl waren die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte und wurden in großem Umfang kultiviert und exportiert. Römische Schriftsteller wie Plinius der Ältere erwähnten die Qualität des pompeianischen Weins, der in Amphoren abgefüllt und über das Mittelmeer bis in entlegene Provinzen transportiert wurde. Die Produktion war hochentwickelt. Weinpressen, Lagerräume und Werkstätten zur Amphorenherstellung wurden in zahlreichen Villen entdeckt, oft mit einer Kombination aus ländlicher Produktion und städtischem Wohnkomfort. Auch die Olivenölproduktion hatte ein beachtliches Ausmaß. Olivenpressen, Ölläden und Exportgefäße lassen erkennen, dass Pompeji ein Zentrum für diesen lebenswichtigen Rohstoff war. Darüber hinaus wurden Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte angebaut, nicht nur zur Selbstversorgung, sondern auch für den lokalen Markt. Tierhaltung, insbesondere von Schweinen und Ziegen, ergänzte das Agrarspektrum. Große Gutshöfe in der Umgebung Pompeis zeugen von einer gut organisierten landwirtschaftlichen Infrastruktur, die häufig von städtischen Eliten betrieben oder kontrolliert wurde. Das Handwerk bildete eine weitere tragende Säule der städtischen Ökonomie. In Pompeji arbeiteten Töpfer, Bäcker, Schmiede, Maurer, Färber, Textilhersteller, Schuster, Glasbläser und viele andere Gewerbetreibende. Zahlreiche Werkstätten, teils mit angeschlossenen Verkaufsräumen, sind bis heute sichtbar erhalten. Besonders bekannt sind die Bäckereien, in denen der gesamte Produktionsprozess vom Mahlen des Getreides über das Kneten des Teigs bis hin zum Backen an Ort und Stelle stattfand. Brot war das Grundnahrungsmittel und wurde täglich in großen Mengen hergestellt. Auch die Färbereien mit ihren charakteristischen Becken zeigen die Professionalität und Spezialisierung der pompeianischen Wirtschaft. Der Seehandel war schließlich das Rückgrat der überregionalen Vernetzung. Der nahegelegene Hafen am Sarno ermöglichte den Import und Export von Waren aller Art: Wein, Öl, Fischsaußen, Stoffe, Luxusgüter, Metalle und Sklaven. Handelspartner fanden sich im gesamten Mittelmeerraum, von Spanien über Nordafrika bis in den Nahen Osten. Viele pompeianische Kaufleute betrieben Niederlassungen in anderen Städten oder gehörten Handelsgesellschaften an. Die wirtschaftliche Offenheit Pompeis schlug sich nicht nur in der Warenvielfalt nieder, sondern auch in der Präsenz ausländischer Gottheiten, fremder Sprachen und kultureller Einflüsse. Der wirtschaftliche Reichtum spiegelte sich im Stadtbild wider. Prachtvolle Villen, mit Marmor verzierte Tempel, öffentliche Brunnen und Infrastrukturanlagen wie Wasserleitungen, Märkte und Thermen waren nicht allein Ausdruck kaiserlicher Großzügigkeit, sie waren auch ein Ergebnis lokaler wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Wohlhabende Bürger stifteten öffentliche Bauten, organisierten Spiele und Feste und dokumentierten ihren Status in Inschriften. Auch die soziale Mobilität war eng an den wirtschaftlichen Erfolg gekoppelt. Freigelassene, die durch Handel oder Handwerk zu Vermögen gekommen waren, konnten in die bürgerliche Oberschicht aufsteigen. Zusammengefasst war Pompeji ein wirtschaftlich hochentwickeltes urbanes Zentrum, das durch klug genutzte natürliche Ressourcen, handwerkliches Geschick und internationale Handelsverbindungen zu Wohlstand gelangte. Die Stadt war kein passiver Teil des römischen Imperiums, sondern ein aktiver wirtschaftlicher Akteur, der seine Rolle zwischen Land und Meer meisterhaft ausfüllte, bis zum plötzlichen Ende durch die Naturkatastrophe. Erdbeben von 62 nach Christus. Das Erdbeben des Jahres 62 nach Christus, der vermutlich eine Stärke von etwa 5 bis 6 auf der Richterskala erreicht haben dürfte, ereignete sich zur Regierungszeit des Kaisers Nero. Zeitgenössische Quellen, vor allem Seneca der Jüngere, berichteten von einem starken Beben in Kampanien, das mehrere Städte traf, Pompeji jedoch besonders schwer beschädigte. Die Zerstörung war umfassend. Zahlreiche öffentliche Gebäude, darunter Tempel, Thermen, Verwaltungsbauten und Teile des Forums, erlitten schwere Schäden oder stürzten vollständig ein. Auch viele private Häuser wurden zerstört oder unbewohnbar, besonders die reich dekorierten Villen der städtischen Oberschicht. Straßenzüge, Mauern, Aquädukte und Abwassersysteme wurden in Mitleidenschaft gezogen. In einigen Fällen belegen Ausgrabungen sogar Verschiebungen im Straßenverlauf, hervorgerufen durch Erdverwerfungen. Es kam zu Toten und Verletzten, doch genaue Zahlen sind nicht überliefert. Klar ist jedoch, die Stadt war plötzlich aus dem Gleichgewicht geraten. Die unmittelbare Folge war eine groß angelegte Phase des Wiederaufbaus. Trotz der Verwüstung verließen die Bewohner Pompeji nicht dauerhaft. Vielmehr begann ein langwieriger Prozess der Rekonstruktion und Modernisierung. Viele Gebäude wurden neu errichtet oder renoviert, allerdings nicht immer im alten Stil. In einigen Fällen zeigen sich vereinfachte Grundrisse oder schmucklose Ausführungen, was darauf hindeutet, dass nicht alle Eigentümer über die nötigen Mittel für prunkvolle Neugestaltung verfügten. Gleichzeitig lassen sich Modernisierungstendenzen erkennen. Neue architektonische Elemente, effizientere Bauweisen und die stärkere Nutzung von Beton. Der Wiederaufbau erfolgte teils privat, teils durch öffentliche Gelder. Wohlhabende Familien finanzierten die Restaurierung von Tempeln oder Thermen, teils auch als politischer Akt zur Imagepflege. Inschriften belegen Stiftungen und Bauprojekte, die direkt auf das Erdbeben reagieren. Einige Bereiche der Stadt wurden umgestaltet, was wiederum neue städtebauliche Akzente setzte. In den Jahren nach dem Beben herrschte in Pompeji also eine Atmosphäre des Aufbruchs, einer Mischung aus Zerstörung, Improvisation und Erneuerung. Doch nicht alles konnte rechtzeitig repariert werden. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs im Jahr 79 nach Christus, also 17 Jahre später, waren viele Bauprojekte noch im Gange oder lagen brach. An zahlreichen Stellen entdeckten Archäologen Baugerüste, Werkzeuge, unverputzte Wände und gestapelte Baumaterialien. Einige Häuser waren nur notdürftig bewohnbar gemacht worden, während andere verlassen blieben. Der Wiederaufbauprozess war langwierig, vielleicht auch durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, Materialengpässe oder politische Unsicherheiten verzögert. Das Erdbeben von 62 nach Christus hat Pompeji also nicht nur architektonisch geprägt, sondern auch das soziale Gefüge beeinflusst. Vermutlich veränderte es Besitzverhältnisse, etwa durch verarmte Eigentümer, die ihr Land verkaufen mussten, oder durch neue Investoren, die sich Baugrund in der Stadt sicherten. Es schuf neue Chancen, aber auch neue Risiken und rückte die Menschen der Stadt mit der Macht der Natur in direkte Konfrontation. Ironischerweise kann das Erdbeben so auch als eine düstere Vorwarnung verstanden werden, ein Vorzeichen jener noch weitaus katastrophaleren Naturgewalt, die wenige Jahrzehnte später Pompeji endgültig aus der Geschichte tilgen sollte. Ausbruch des Vesuvs. Am 24. August 79 nach Christus ereignete sich eines der bekanntesten Naturereignisse der Antike, der Ausbruch des Vesuvs. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich das Leben in Pompeji in eine apokalyptische Katastrophe. Der bis dahin als harmlos geltende Berg schleuderte mit ungeheurer Gewalt Asche, Bimsstein, Gas und Gestein in die Atmosphäre. Der Ausbruch war so heftig, dass sich über dem Vulkan eine riesige, pilzförmige Eruptionswolke bildete, die laut antiker Berichte bis zu 30 Kilometer in die Höhe reichte. Die Eruption verlief in mehreren Phasen. Zunächst regnete es stundenlang Bimsstein und Asche auf die Stadt herab. Dächer brachen unter dem Gewicht zusammen. Straßen wurden unpassierbar, Häuser verschüttet. Viele Menschen versuchten zu fliehen, zu Fuß oder mit Karren, manche Richtung Meer, andere ins Umland. Andere suchten Schutz in Kellern, Tempeln oder massiven Gebäuden. Doch dies war nur der Anfang. In der zweiten Phase des Ausbruchs traten sogenannte pyroklastische Ströme auf. Eine Lawine aus extrem heißem Gas, Asche und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit den Berghang hinabraste. Diese Glutwolken begruben nicht nur alles unter sich, sie verbrannten und erstickten Menschen augenblicklich. Die Hitze war so intensiv, dass viele Körper buchstäblich verschmorten, noch bevor sie zusammenbrechen konnten. Die eigentliche Zerstörung Pompejis geschah nicht durch Lava, sondern durch diese pyroklastischen Wellen und den Ascheregen, die Gebäude zum Einsturz brachten und alles Leben in der Stadt vernichteten. Die Zerstörung war vollständig. Innerhalb von rund 24 Stunden war Pompeji unter mehreren Metern vulkanischer Ablagerungen begraben. Viele Einwohner kamen ums Leben. Einige wenige außerhalb der Stadt konnten überleben. Doch die genaue Opferzahl bleibt unbekannt. Die Naturkatastrophe betraf nicht nur Pompeji, sondern auch andere Städte in der Region wie Herculaneum, Stabiae und Oplontis. Auch diese Orte wurden verschüttet, teils durch noch heißere und zerstörerischere Glutlawinen. Der Vesuv-Ausbruch veränderte die Landschaft dauerhaft. Der Golf von Neapel erhielt ein neues Profil, Flussläufe wurden verlagert und das einstige Pompeji war über Jahrhunderte vergessen. Das Ereignis markiert einen scharfen Einschnitt nicht nur in der Geschichte dieser Stadt, sondern in der antiken Welt insgesamt. Es zeigt mit brutaler Klarheit, wie vergänglich selbst die wohlhabendsten und am besten organisierten Städte der Antike sein konnten, wenn sie der Naturgewalt gegenüberstanden. Pompeji wurde Opfer einer plötzlichen Katastrophe, aber zugleich konserviert in einem Zustand, der uns heute einen einmaligen Blick in das Leben des römischen Alltags erlaubt. Plinius der Jüngere. Plinius der Jüngere ist eine der bedeutendsten historischen Figuren im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Vesuvs, nicht wegen seiner Rolle als Entscheidungsträger oder Retter, sondern als literarischer Augenzeuge. Ohne seine beiden überlieferten Briefe an den römischen Historiker Tacitus wüssten wir heute weit weniger über die dramatischen Stunden, in denen Pompeji und andere Städte am Golf von Neapel untergingen. Seine Schilderungen gehören zu den wenigen authentischen antiken Augenzeugenberichten über eine Naturkatastrophe, präzise, lebendig, erschütternd und von großer historischer Bedeutung. Plinius befand sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht in Pompeji selbst, sondern im rund 30 Kilometer entfernten Misenum, einem bedeutenden Marinestützpunkt der römischen Flotte. Dort lebte er mit seiner Mutter und seinem Onkel, Plinius dem Älteren, einem bekannten Gelehrten, Naturforscher und Kommandeur der Flotte. Als am Morgen des 24. August eine ungewöhnliche Wolke über dem Vesuv erschien, wurde die Familie aufgeschreckt, zunächst aus Neugier, bald aus Furcht. In seinem ersten Brief beschreibt Plinius der Jüngere, wie sein Onkel sich entschloss, zur Küste zu fahren, nicht nur um den Ausbruch wissenschaftlich zu beobachten, sondern auch um Menschen zu retten. Es war ein Akt mutiger Hilfsbereitschaft, der Plinius dem Älteren schließlich das Leben kostete. Plinius der Jüngere blieb in Misenum zurück und erlebte die nächsten Stunden in einer Atmosphäre wachsender Panik. In seinem zweiten Brief beschreibt er die zunehmend bedrohliche Lage, den Ascheregen, das Erzittern der Erde, das unheimliche Dunkel am Tag, den dichten Qualm, der das Atmen erschwerte. Menschen schrien, beteten, irrten umher, wussten nicht, wohin sie fliehen sollten. Er berichtet von Familien, die sich gegenseitig verloren, von Häusern, die schwankten, von der Angst, dass der Boden selbst aufreißen könnte. Besonders eindrücklich ist seine Schilderung des Himmels, der sich immer mehr verdunkelte, bis man kaum noch die eigene Hand sehen konnte. Eine fast apokalyptische Atmosphäre, die tiefen Eindruck hinterlässt. Die Briefe sind in ihrer Sprache nüchtern und doch voller menschlicher Anteilnahme. Sie geben nicht nur Einblick in den Ablauf der Katastrophe, sondern auch in die seelische Verfassung der Menschen. Plinius beschreibt nicht bloß Fakten, sondern auch Stimmungen: Angst, Mut, Verzweiflung, Hoffnung. Seine eigene Flucht, gemeinsam mit seiner Mutter, schildert er mit einer Mischung aus persönlicher Erfahrung und literarischer Reflexion. Am Ende der Ereignisse konnte er Misenum verlassen und überlebte die Katastrophe. Historisch sind die Briefe auch deshalb so wichtig, weil sie eine Eruptionsform dokumentieren, die heute als plinianisch bezeichnet wird, benannt nach genau diesen Schilderungen. Sie liefern Hinweise auf den Ablauf, die zeitliche Abfolge, die geologischen Phänomene und die Reaktionen der Bevölkerung. Für die moderne Vulkanologie, aber auch für die Archäologie Pompeis, sind sie eine unverzichtbare Quelle. Plinius der Jüngere war zur Zeit des Ausbruchs etwa 17 Jahre alt. Später machte er eine erfolgreiche Karriere als Jurist, Senator und Schriftsteller. Seine Briefe über den Vesuvausbruch wurden viele Jahrzehnte später verfasst, als Antwort auf die Bitte des Tacitus, der den Tod von Plinius dem Älteren in seinem Werk darstellen wollte. Gerade durch diese persönliche Perspektive, mit Nähe zum Geschehen, aber auch reflektiertem Abstand, besitzen sie eine einzigartige Tiefe. Plinius der Jüngere hat der Nachwelt nicht nur ein tragisches Ereignis dokumentiert, sondern auch ein literarisches Denkmal geschaffen. Ein Zeugnis antiker Beobachtungsgabe, Empathie und Ausdruckskraft. Ohne ihn wäre das Bild von Pompeis Untergang unvollständig. Mit ihm wird es zu einem menschlich greifbaren Drama der Antike. Todesursache. Die Todesursache der meisten Opfer in Pompeji war nicht, wie oft fälschlich angenommen, ein direkter Kontakt mit Lava, sondern vielmehr eine Kombination aus Hitzeschock, Ascheinhalation und mechanischer Belastung durch einstürzende Gebäude oder Bimssteinregen. Die moderne Archäologie und forensische Forschung haben durch jahrzehntelange Untersuchungen ein klares Bild der Katastrophe gezeichnet, das in vielem die antiken Vorstellungen von Feuer und Lava korrigiert. Die entscheidenden Todesmomente ereigneten sich in den späten Phasen des Ausbruchs, insbesondere in der Nacht und den frühen Morgenstunden des 25. August, als sogenannte pyroklastische Ströme, also extrem heiße Gas- und Aschewolken, vom Vesuv auf die Stadt zurasten. Diese Ströme bestanden aus glühenden Gasen, feiner Vulkanasche, Gesteinspartikeln und Dampf. Sie bewegten sich mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern und erreichten Temperaturen von bis zu 5 bis 700 Grad Celsius. Wer von diesen Strömen erfasst wurde, starb augenblicklich. Nicht durch Ersticken, sondern durch thermischen Schock. Die Hitze verdampfte die Körperflüssigkeiten in Sekundenbruchteilen, was zu sofortigem Herz- und Atemstillstand führte. Besonders eindrucksvoll ist dies an den Körpern zu erkennen, deren Hohlräume sich durch die konservierende Ascheschicht erhielten und später mit Gips ausgegossen wurden. Viele zeigen keine Abwehrhaltung oder Fluchtbewegung, sondern liegen in einer Position, die auf einen plötzlichen Tod hinweist. Untersuchungen an den Skeletten belegen, dass die Weichteile förmlich verkocht wurden. Manche Schädel sind geplatzt, Knochen weisen Hitzespuren auf und in einigen Fällen wurden selbst Zähne durch die hohe Temperatur zerstört. Vor diesen heißen Strömen hatte die Bevölkerung jedoch schon stundenlang mit einem anderen tödlichen Problem zu kämpfen, dem dichten Ascheregen. Der Ausbruch hatte Bimssteine mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen, die auf Dächer und Straßen prasselten. Viele Dächer stürzten unter dem Gewicht der Ablagerungen ein, mitunter auf Menschen, die darunter Schutz gesucht hatten. Die feine Vulkanasche, die die Luft füllte, verursachte schwere Atemnot, führte zu Lungenreizungen, Erstickung und Orientierungslosigkeit. Wer in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung blieb, hatte kaum eine Überlebenschance. Besonders Kinder und ältere Menschen waren gefährdet. Die Lava, die oft in Darstellungen der Katastrophe als Hauptgefahr gezeigt wird, spielte für Pompeji selbst keine direkte Rolle. Der Lavastrom floss in andere Richtungen, traf beispielsweise das nahegelegene Herculaneum härter, wo sich der Tod auf noch dramatischere Weise durch Hitzeeinwirkung vollzog. In Pompeji war es hingegen das Zusammenspiel aus Ascheregen, herabfallenden Steinen und tödlicher Hitze, das binnen weniger Stunden tausende Menschenleben forderte. Die Vielzahl an Toten und ihre Fundorte zeigen, dass viele Menschen bis zuletzt gehofft hatten, sich retten zu können, sei es im eigenen Haus, in Tempeln, in öffentlichen Gebäuden oder auf der Flucht Richtung Meer. Die Positionen ihrer Leichname, die Kleidung, mitgeführte Gegenstände wie Schmuck, Geld oder Schlüssel erzählen erschütternde Geschichten von Menschen, die glaubten, der Katastrophe entkommen zu können und stattdessen in einem Moment von unvorstellbarer Gewalt ums Leben kamen. Die Tragödie von Pompeji ist deshalb nicht nur eine geologische Episode, sondern ein zutiefst menschliches Drama. Es offenbart die Grenzen menschlicher Reaktion auf Naturgewalten und gleichzeitig, durch die erhaltenen Überreste, eine stille Würde jener, die im Chaos starben und deren Schicksal Jahrhunderte später Zeugnis ablegt von Leben, Angst und Tod in der Antike. Vergessene Stadt. Nach dem verheerenden Ausbruch des Vesuvs verschwand Pompeji buchstäblich von der Oberfläche der Geschichte. Innerhalb eines einzigen Tages war die einst lebendige, wohlhabende Stadt unter mehreren Metern Vulkanasche und Bimsstein begraben. Erstickt, begraben und bald auch vergessen. Anders als viele andere Orte, die im Lauf der Zeit durch Krieg, Plünderung oder Verfall untergingen, wurde Pompeji durch die Katastrophe nicht zerstört, im herkömmlichen Sinne, sondern auf einzigartige Weise konserviert, eingefroren in einem Moment der Zeit. Nach dem Ausbruch wurde zunächst versucht, die Stadt zu bergen oder wiederherzustellen. Einige Überlebende oder Verwandte der Opfer kehrten offenbar zurück, um Besitztümer zu retten oder Gebäude zu sichern. Archäologische Hinweise auf geöffnete Türen, abgebrochene Mauern und herausgerissene Mauerstücke deuten darauf hin, dass in den Monaten oder Jahren nach der Katastrophe gezielt nach Wertgegenständen gesucht wurde. Doch bald darauf scheint der Ort vollständig aufgegeben worden zu sein. Der Zugang war zu gefährlich, die Lage zu instabil, das Gelände zu verwüstet. Die dicke Ascheschicht, die die Stadt bedeckte, hatte eine paradoxe Wirkung. Sie zerstörte das Leben, aber bewahrte die Form. Häuser, Tempel, Straßen, Wandmalereien, Werkzeuge, Möbel, sogar Lebensmittelreste blieben in einem Zustand erhalten, der in der antiken Welt völlig ungewöhnlich war. Während andere Städte sich im Laufe der Jahrhunderte wandelten, umbauten oder neu besiedelt wurden, blieb Pompeji unberührt. Ein stummer Zeuge der eigenen Vergangenheit, verborgen unter der Erde. Im kollektiven Gedächtnis der Antike verschwand die Stadt. Spätere Schriftsteller erwähnten den Ausbruch und die Region Kampaniens, doch der Name Pompeji fiel kaum noch. Die genaue Lage der Stadt geriet in Vergessenheit. Und mit der Zeit wussten selbst die Bewohner der Umgebung nicht mehr, was unter ihren Füßen lag. Über den Überresten entstanden Felder, Weinberge und kleine Dörfer. Jahrhundertelang schlummerte Pompeji unter der Erde. Eine stumme Ruine, überdeckt von der Landschaft, unbeachtet von Historikern, Reisenden oder Königen. Die Vergessenheit war jedoch nicht gleichbedeutend mit Bedeutungslosigkeit. Im Gegenteil. Gerade weil Pompeji über Jahrhunderte unberührt blieb, blieb auch das Bild einer römischen Stadt vollständig erhalten, wie in einem riesigen archäologischen Abdruck der Antike. Während das Römische Reich fiel, neue Kulturen entstanden, das Mittelalter kam und ging, blieb Pompeji in der Stille der Asche, konserviert durch das, was sie einst vernichtete. Erst in der Neuzeit sollte sich das Schicksal der Stadt wieder wenden. Doch bis dahin war sie ein Phantom, eine Legende ohne Ort, ein Name ohne Karte. Dass sie je existiert hatte, blieb verborgen, bis Archäologen durch Zufall und Neugier auf die ersten Spuren stießen. Doch dieser Moment der Wiederentdeckung markiert eine neue Epoche, die mit der jahrhundertelangen Vergessenheit endgültig bricht und der untergegangenen Stadt neues Leben einhaucht, als Zeugnis einer Welt, die längst vergangen, aber durch das Schweigen der Asche bewahrt worden war. Wiederentdeckung. Die Wiederentdeckung. Pompejis begann nicht mit einem spektakulären archäologischen Durchbruch, sondern als Nebeneffekt eines praktischen Bauprojekts. Im Jahr 1599, also über 1500 Jahre nach dem Ausbruch des Vesuvs, stießen Arbeiter beim Bau eines Bewässerungskanals namens Sarno-Kanal auf Mauerreste, Inschriften und bemalte Wände unter der Erde. Die Bauarbeiten wurden unter der Leitung des Architekten Domenico Fontana durchgeführt, der im Auftrag des spanischen Vizekönigs von Neapel arbeitete. Was sie entdeckten, war, ohne es zu wissen, ein Teil der antiken Stadt Pompeji. Fontana verzeichnete die Funde zwar in Berichten, ließ sie aber rasch wieder zuschütten. Der Grund dafür ist nicht abschließend geklärt, aber es wird vermutet, dass die erotischen Wandmalereien, die man dabei freilegte, als skandalös galten und dass man kein öffentliches Aufsehen erregen wollte. Andere Deutungen legen nahe, dass das Interesse einfach fehlte oder man die Dimension der Entdeckung noch nicht begriff. Die archäologische Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entwickelt und das Interesse an der Antike beschränkte sich eher auf monumentale Überreste, Kunstobjekte oder Schriften. So blieb die Bedeutung der Entdeckung ungenutzt und Pompeji verschwand erneut, diesmal aus Unverständnis und Gleichgültigkeit. Die Bauarbeiten wurden fortgesetzt und das Wissen um die unterirdischen Ruinen versickerte. Einzelne Funde, wie Inschriften mit dem Namen Pompeji, wurden zwar dokumentiert, doch ein systematisches Interesse entstand daraus nicht. Die Welt war noch nicht bereit für das, was sich unter dem fruchtbaren Boden Kampaniens verbarg. Diese erste Wiederentdeckung ist deshalb so bedeutend, weil sie zeigt, wie schmal der Grat zwischen Vergessen und Erinnerung, zwischen Entdeckung und Ignoranz sein kann. Hätte man bereits damals den Mut und das Wissen gehabt, die Funde weiter zu verfolgen, wäre Pompeji vielleicht schon im 17. Jahrhundert ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zurückgekehrt. Stattdessen dauerte es fast 150 weitere Jahre, bis die Stadt systematisch ausgegraben wurde. Diesmal mit wissenschaftlichem Interesse, unter anderen politischen Bedingungen und mit einem neuen Blick auf das römische Erbe. Die Entdeckung von 1599 markiert somit den Beginn einer stillen, aber folgenreichen Wiederbegegnung mit der Vergangenheit. Sie war ein erster Riss im Mantel des Vergessens. Ein kurzer Moment der Offenbarung, der aber noch nicht genutzt wurde. Doch der Boden war bereitet für das, was im 18. Jahrhundert folgen sollte. Die systematische Freilegung einer der eindrucksvollsten antiken Städte der Weltgeschichte. Beginn der Ausgrabungen. Im Jahr 1748 begann ein neues Kapitel in der Geschichte Pompeis. Nicht nur für die antike Stadt selbst, sondern auch für die moderne Archäologie. Unter der Herrschaft der bourbonischen Könige von Neapel, vor allem unter Karl VII., wurden erstmals gezielte und systematische Ausgrabungen in der Region durchgeführt. Der Bourbonenkönig zeigte ein starkes Interesse an der Antike, nicht zuletzt aus Repräsentations- und Prestigegründen. Was zunächst als Schatzsuche im klassischen Stil begann, entwickelte sich nach und nach zu einem der bedeutendsten archäologischen Unternehmen Europas. Der entscheidende Impuls kam durch den Fund von Herculaneum wenige Jahre zuvor, einer weiteren Stadt, die beim Ausbruch verschüttet worden war. Dort hatte man bei Brunnenbohrungen beeindruckende Entdeckungen gemacht, Statuen, Wandmalereien, Mosaike. Die königliche Aufmerksamkeit war geweckt, und so weitete man die Suche auch auf andere mögliche Fundorte in der Region aus. Im Jahr 1748 stießen Arbeiter südlich von Neapel auf Mauerreste, Inschriften und antike Gebäude. Diesmal handelte es sich um Pompeji. Anders als bei der zufälligen Entdeckung von 1599 wurde nun tatsächlich weitergegraben. Die frühen Ausgrabungen in Pompeji waren jedoch noch weit entfernt von dem, was wir heute unter wissenschaftlicher Archäologie verstehen. Vieles wurde zerstört, um an Kunstwerke zu gelangen. Wandmalereien wurden herausgeschnitten, Objekte ohne Kontext entnommen. Ganze Räume wurden geplündert oder beschädigt. Die Arbeiten konzentrierten sich auf das Sichtbare und Eindrucksvolle. Mosaike, Skulpturen, Fresken. Die Funde wurden meist direkt nach Neapel gebracht und bildeten bald den Grundstock für das Museo Borbonico, das spätere archäologische Nationalmuseum Neapel, eines der bedeutendsten Museen der Antike in Europa. Trotz dieser anfänglichen Schwächen legten die Grabungen den Grundstein für das Verständnis Pompeis als einzigartige Zeitkapsel der römischen Antike. Nach und nach wurden Straßenzüge freigelegt, Häuser, Tempel, Läden und Werkstätten entdeckt. Die genaue Anordnung der Stadt, ihre Infrastruktur, ihre architektonische Vielfalt und ihr urbanes Leben traten zunehmend ans Licht. Bereits im späten 18. Jahrhundert war Pompeji in ganz Europa ein Gesprächsthema. Künstler, Gelehrte und Adelige reisten in das verschüttete Stadtgebiet, um die Entdeckungen mit eigenen Augen zu sehen. Pompeji wurde zur Inspirationsquelle der neoklassizistischen Kunst, Literatur und Architektur. Goethe, der die Stadt 1787 besuchte, war tief beeindruckt und beschrieb seine Eindrücke in seinen Reiseaufzeichnungen. Die Stadt wurde zum Symbol der verlorenen Antike, gleichzeitig idealisiert und erschüttert von der Gewalt der Natur. Mit der Zeit verbesserten sich auch die Methoden der Ausgrabung. Im 19. Jahrhundert wurden Techniken wie die Gipsabgüsse der Körper entwickelt. Im 20. Jahrhundert kam es zu systematischeren Grabungskampagnen mit stärkerem Fokus auf Dokumentation und Konservierung. Doch der Ursprung all dieser Entwicklungen liegt im Jahr 1748, als zum ersten Mal ernsthaft versucht wurde, die verschüttete Stadt zu verstehen, freizulegen und der Welt wieder zugänglich zu machen. Der Beginn der Ausgrabungen Pompeis unter den Bourbonen war damit ein Wendepunkt. Er markierte den Übergang von der Vergessenheit zur Wiederentdeckung, von der Legende zur Wissenschaft. Und er setzte einen Impuls, der bis heute nachwirkt, nicht nur in der Archäologie, sondern auch in unserem kulturellen Selbstverständnis im Spiegel der Geschichte. Archäologische Sensation. Die archäologische Entdeckung Pompejis stellte einen Wendepunkt im historischen und wissenschaftlichen Verständnis der Antike dar. Nicht nur wegen der Größe oder der Dramatik der Katastrophe, sondern vor allem wegen der außergewöhnlichen Erhaltung der Stadt. Pompeji war nicht einfach eine antike Ruine wie viele andere, sondern eine nahezu vollständig konservierte Momentaufnahme des Lebens im Römischen Reich, eingefroren im Zustand eines einzigen Sommertages des Jahres 79 nach Christus. Anders als bei klassisch verfallenen Städten, bei denen nur Fundamente oder Fragmente übrig bleiben, zeigte Pompeji Gebäude mit intakten Mauern, farbigen Wandmalereien, Mosaiken, Inschriften, Möbeln, Werkzeugen und sogar Speiseresten. Diese Konservierung war der Asche zu verdanken, die die Stadt über Jahrhunderte luftdicht versiegelte. Der Luftabschluss verhinderte nicht nur die Zersetzung organischer Materialien, sondern bewahrte auch feine Details, Schriftzüge, Kritzeleien, Gläser, Brotlaibe in Öfen, Amphoren mit Öl oder Fischsauce. Diese Einzigartigkeit ermöglichte eine völlig neue Form der Geschichtsforschung. Archäologen, Historiker, Sprachwissenschaftler, Kunst- und Kulturforscher konnten plötzlich das Leben in einer römischen Provinzstadt nicht mehr nur aus Literatur und Monumenten rekonstruieren, sondern direkt aus dem Alltag heraus begreifen. In Pompeji ließ sich sehen, wie Menschen wohnten, beteten, aßen, arbeiteten, feierten oder stritten. Es offenbarte die Realität jenseits der offiziellen römischen Propaganda, mit Straßen voller Werbeschilder, Liebesbotschaften an Hauswänden, Preislisten in Kneipen und Wahlplakaten an Mauern. Pompeji machte die römische Welt greifbar. Man konnte durch Straßen gehen, auf originalen Steinplatten mit den Spurrillen antiker Wagen. Man sah Tempel, Tavernen, Bordelle, Theater, Villen und Märkte, nicht nur als abstrakte Begriffe, sondern als konkrete, gelebte Orte. Selbst die sozialen Gegensätze wurden sichtbar. Die prächtigen Wohnhäuser der Oberschicht standen in Sichtweite einfacher Werkstätten und ärmlicher Mietskasernen. Pompeji zeigte den Reichtum, aber auch die Härte des römischen Lebens. Für die Wissenschaft bedeutete die Entdeckung einen gewaltigen Fortschritt. Pompeji wurde zu einem festen Referenzpunkt in der Archäologie. Viele Erkenntnisse über römische Stadtplanung, Handwerk, Ernährung, Hygiene oder soziale Organisation stammen direkt aus dieser Stadt. Der Begriff Pompeianum wurde sogar zum Synonym für das Römische schlechthin. Kein anderer Ort erlaubte einen so unmittelbaren Zugang zur antiken Lebenswelt. Auch kulturgeschichtlich wirkte Pompeji tief nach. Schriftsteller, Maler, Architekten und Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts griffen die Entdeckungen auf und machten sie zu einem Teil europäischer Identität. Das Wissen um Pompeji prägte die Vorstellung vom Römischen Reich und davon, wie vergänglich selbst die eindrucksvollsten Zivilisationen sein können. Bis heute ist Pompeji ein wissenschaftliches Labor. Neue Techniken wie Laserscanning, dreidimensionale Rekonstruktionen, DNA-Analysen und chemische Untersuchungen von Wandfarben oder Speiseresten führen weiterhin zu neuen Erkenntnissen. Die Stadt ist nicht ausgegraben im Sinne eines abgeschlossenen Projekts, sondern bleibt eine Quelle, die immer wieder frische Einblicke liefert. Pompeji ist deshalb nicht nur eine archäologische Sensation, sondern ein kulturelles Gedächtnis, ein Fenster in eine vergangene Welt, die uns auf erschütternde und faszinierende Weise erhalten geblieben ist. Ein Ort, der nicht durch seine Größe, sondern durch seine Authentizität zur bedeutendsten antiken Stadt der Welt wurde. Gipsabdrücke der Opfer. Im 19. Jahrhundert gelang der Archäologie ein besonders eindrucksvoller und zugleich zutiefst bewegender Durchbruch bei den Ausgrabungen in Pompeji, die Herstellung von Gipsabdrücken der Opfer des Vesuvausbruchs. Diese Technik, die erstmals in den 1860er Jahren unter der Leitung des italienischen Archäologen Giuseppe Fiorelli zum Einsatz kam, ermöglichte es, nicht nur die materiellen Überreste der antiken Stadt zu dokumentieren, sondern auch die letzten Momente ihrer Bewohner sichtbar zu machen, mit einer erschütternden Direktheit. Die Idee beruhte auf einer Beobachtung. In der dicken Asche- und Bimssteinschicht, die Pompeji bedeckte, fanden sich regelmäßig Hohlräume. Man stellte fest, dass es sich dabei um die Zwischenräume handelte, die einst von menschlichen Körpern oder Tieren und organischem Material eingenommen waren. Nach dem Tod der Menschen und dem Zerfall ihres Gewebes blieben in der kompakten Asche exakt geformte Leerräume zurück. Diese Hohlformen dokumentierten nicht nur die Lage des Körpers, sondern auch Kleidung, Gesichtszüge und sogar Ausdruck und Bewegung im Augenblick des Todes. Fiorelli entwickelte daraufhin die Methode, diese Hohlräume mit flüssigem Gips auszugießen. Sobald der Gips erhärtet war, wurde das umgebende Aschematerial vorsichtig entfernt. Zum Vorschein kamen die starren, lebensnahen Körperformen der Verstorbenen. Männer, Frauen, Kinder, manche zusammengerollt im Schutz instinktiver Haltung, andere ausgestreckt, mit erhobenen Armen oder ineinander verschlungen. Es entstanden Standbilder des Todes, Momentaufnahmen voller Dramatik, Angst und Resignation. Die Gipsabdrücke sind keine idealisierten Darstellungen, sondern realistische Zeugnisse eines plötzlichen gewaltsamen Endes. Besonders berührend sind die Abdrücke von Kindern, von schwangeren Frauen, von Familien, die sich offenbar nicht mehr retten konnten. Es gibt auch Darstellungen von Haustieren. Ein Hund in Ketten, dessen Körper sich im Todeskampf wand, ist eines der bekanntesten Beispiele. Die Gipsfiguren wurden zu einem Symbol für die Tragödie Pompejis, zur unmittelbaren Verbindung zwischen heutiger Betrachterin und römischer Vergangenheit. Die Technik wurde später auch auf andere Orte wie Herkulaneum übertragen, wo ähnliche Hohlräume gefunden wurden, allerdings mit anderen Herausforderungen, da dort vor allem heiße, feste Pyroklastik die organischen Überreste umgab. Auch moderne Varianten, wie das Ausgießen mit durchsichtigem Kunstharz oder das digitale Scannen der Hohlformen, kamen später zum Einsatz. Wissenschaftlich betrachtet sind die Gipsabdrücke von großem Wert. Sie erlauben anthropologische Untersuchungen zu Alter, Geschlecht, Körperhaltung, Gesundheitszustand und Todesursache der Opfer. Mediziner und Archäologen konnten dadurch rekonstruieren, wie die Menschen lebten, was sie trugen, welche Berufe sie möglicherweise ausübten und wie sie starben. Die Abdrücke sind stille Zeugen einer Katastrophe, deren Intensität noch Jahrtausende später spürbar bleibt. Doch sie sind mehr als nur archäologische Objekte. Sie haben eine emotionale, fast spirituelle Dimension. In ihnen ist der Mensch der Antike nicht nur als Name oder Knochenfragment greifbar, sondern als fühlendes, handelndes Wesen. Die Gipsabdrücke erzählen nicht von Ruhm, Macht oder Monumenten, sondern von Verletzlichkeit, Tod und Erinnerung. Sie machen die Tragödie von Pompeji erfahrbar und erinnern daran, dass Geschichte letztlich immer vom Schicksal einzelner Menschen erzählt. UNESCO Welterbe. Im Jahr 1997 wurde Pompeji offiziell in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen, ein bedeutender Schritt, der nicht nur die historische und kulturelle Einzigartigkeit der Stadt anerkannte, sondern auch eine internationale Verpflichtung zu ihrem Schutz und Erhalt auslöste. Die Entscheidung der UNESCO unterstrich die außerordentliche Bedeutung Pompejis als archäologisches Zeugnis einer untergegangenen Welt, das wie kein anderer Ort die römische Antike in ihrer Alltagswirklichkeit erfahrbar macht. Die Auszeichnung als Weltkulturerbe bedeutete nicht lediglich einen formalen Titel, sondern zog konkrete Folgen nach sich. Zum einen rückte Pompeji in den Fokus weltweiter Aufmerksamkeit, sowohl in der Forschung als auch in der Öffentlichkeit. Millionen von Menschen aus allen Teilen der Welt reisten fortan zu den Ausgrabungen, um die erhaltenen Straßen, Häuser, Tempel, Wandmalereien und Gipsabdrücke mit eigenen Augen zu sehen. Zum anderen verpflichtete sich Italien im Rahmen der UNESCO-Konvention, die Städte nachhaltig zu bewahren, sie vor Verfall, Vandalismus und Umweltzerstörung zu schützen und ihren Zustand für kommende Generationen zu sichern. Diese Verpflichtung kam zur rechten Zeit, denn trotz jahrhundertelanger Ausgrabungen und weltweiter Berühmtheit war Pompeji lange Zeit in einem bedenklichen Zustand. Zahlreiche Gebäude waren einsturzgefährdet, Fresken verwitterten, viele Strukturen litten unter Wasser, Pflanzenwuchs, Tourismusdruck und mangelnder Pflege. Die UNESCO-Auszeichnung war ein Weckruf, ein deutliches Zeichen, dass Pompeji nicht nur entdeckt, sondern auch verantwortungsvoll behandelt werden muss. Seitdem wurden umfangreiche Maßnahmen zur Erhaltung und Restaurierung eingeleitet. Italien stellte erhebliche Mittel bereit, die Europäische Union unterstützte mit Fördergeldern und auch internationale Forschungseinrichtungen brachten sich mit Know-how und Technologien ein. Besonders bekannt wurde das große Pompeji-Projekt, Grande Progetto Pompeji, das ab 2012 ins Leben gerufen wurde, um gefährdete Gebäudekomplexe zu stabilisieren, die Infrastruktur für Besucher zu verbessern und wissenschaftliche Dokumentation und Digitalisierung voranzutreiben. Dank dieser Anstrengungen wurden zahlreiche Häuser wieder zugänglich gemacht, neue Funde entdeckt und restauriert und die gesamte Anlage besser vor Umwelteinflüssen geschützt. Technologische Innovationen wie dreidimensionale Scans, digitale Rekonstruktionen und moderne Konservierungsmethoden halfen dabei, Pompeji in bisher unerreichter Detailtreue zu dokumentieren. Doch die UNESCO-Anerkennung hatte nicht nur technische oder organisatorische Folgen, sie veränderte auch die Sichtweise auf Pompeji. Die Stadt wurde nicht länger nur als ein Ort archäologischer Sensationen betrachtet, sondern als kulturelles Erbe der Menschheit. In ihr spiegeln sich Fragen nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, nach Vergänglichkeit, nach öffentlichem Gedenken und nach der Verantwortung für Vergangenheit. Pompeji wurde damit zum Symbol, nicht nur für das antike Rom, sondern für den Umgang der Gegenwart mit der Geschichte. Heute steht Pompeji stellvertretend für die Chancen und Herausforderungen der Denkmalpflege im 21. Jahrhundert. Als UNESCO-Welterbe ist es nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern ein aktives Labor des kulturellen Bewusstseins. Seine Erhaltung ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Geschichte lebendig bleibt, wenn sie geschützt, erforscht und weitergegeben wird. Pompeji heute. Pompeji ist heute weit mehr als eine archäologische Ruinenstätte. Sie ist ein lebendiger Ort der Erinnerung, ein pulsierendes Zentrum internationaler Forschung und ein bedeutendes kulturelles Symbol. Jährlich strömen mehrere Millionen Besucher aus aller Welt in die antike Stadt nahe Neapel, um die eindrucksvoll erhaltenen Straßen, Häuser, Tempel und Kunstwerke zu erleben. Pompeji gehört damit zu den meistbesuchten historischen Städten Europas und steht auf einer Stufe mit Orten wie dem Kolosseum, der Akropolis oder den ägyptischen Pyramiden. Der Reiz Pompejis liegt in seiner einzigartigen Konservierung. Nirgendwo sonst ist das Leben der Antike in solch plastischer, unmittelbarer Form erhalten. Besucher können auf originalen Pflasterstraßen laufen, in Wohnhäuser hineingehen, Wandmalereien betrachten, antike Graffiti entziffern oder Werkstätten und Läden erkunden. Der Kontrast zwischen dem abrupt eingefrorenen Alltag des ersten Jahrhunderts und der modernen Welt macht Pompeji zu einem emotional tiefgreifenden Erlebnis. Man begegnet der Vergangenheit hier nicht als Ruine, sondern fast als Momentaufnahme menschlichen Lebens. Neben dem Tourismus ist Pompeji heute auch eines der dynamischsten Felder der Altertumsforschung. Archäologen, Historiker, Architekten, Restauratoren, Anthropologen und Naturwissenschaftler arbeiten interdisziplinär daran, die Stadt weiter zu erforschen, zu dokumentieren und zu bewahren. Die Ausgrabungen sind längst nicht abgeschlossen. In mehreren Stadtvierteln wird noch immer gegraben, geforscht und restauriert. Immer wieder gibt es neue Entdeckungen. Farbige Fresken, vollständige Räume, Skelette, Inschriften und sogar noch ungeöffnete Ladenräume. Auch im Bereich Denkmalpflege gilt Pompeji heute als Vorzeigebeispiel. Nach Jahrzehnten des Verfalls, besonders durch Tourismusdruck und Witterungseinflüsse, wurde mit dem großen Pompeji-Projekt eine umfassende Restaurierungs- und Schutzoffensive gestartet. Einsturzgefährdete Mauern wurden gesichert, Dächer erneuert, Entwässerungssysteme verbessert, Zugänge für Besucher besser organisiert. Der Schutz des Kulturerbes steht heute im Vordergrund, in enger Kooperation mit nationalen und internationalen Institutionen. Doch Pompeji ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit. Die Ruinenstadt spielt auch eine kulturelle Rolle in der Gegenwart. Künstler, Autoren, Filmemacher, Philosophen und Musiker lassen sich von ihr inspirieren. Sie erscheint in Romanen, Filmen, Ausstellungen und digitalen Medien. Oft als Symbol für den Gegensatz zwischen menschlicher Zivilisation und Naturgewalt, zwischen Vergänglichkeit und Erinnerung. Auch aktuelle Debatten über den Umgang mit Katastrophen, Urbanisierung oder kollektives Gedenken spiegeln sich in der Wahrnehmung Pompejis. Pompeji heute ist also nicht nur ein touristisches Ziel oder ein archäologisches Objekt, es ist ein kulturelles Gedächtnis der Menschheit. Es zeigt, wie fragil das Leben sein kann, wie wichtig historische Erkenntnis ist und wie vielschichtig unsere Verbindung zur Vergangenheit sein kann. Die Stadt ist ein Mahnmal, ein Museum unter freiem Himmel, ein Ort der Wissenschaft und zugleich eine Brücke, die uns über Jahrtausende hinweg mit den Menschen von damals verbindet.